Stammtisch.
Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen
und sie auch mal ändern darf.
RefLab.
Herzlich willkommen am Stammtisch. Es ist der Donnerstag, 25. Januar und eigentlich ist heute schon eine Stammtischfolge rausgekommen. Wir sind aber in der Mittagspause im RefLab vor einem Livestream gehockt aus Deutschland, von der evangelischen Kirche in Deutschland, wo eine Studie präsentiert worden ist zu sexueller Gewalt und Missbrauch in der evangelischen Kirche. Forum-Studie heisst die ganz kurz. Und wir haben gemerkt, wir wollen da zeitnah etwas dazu machen. Es hat uns betroffen gemacht, dass da rausgekommen ist. Und weil man ja in der reformierten, in der evangelischen Kirche schnell den Impuls hat, um zu sagen, ah ja, Missbrauch, das ist bei uns ja nicht so ein grosses Problem, das sind die Katholiken, die das Problem haben. Und man aber sehr schnell gemerkt hat, nein, das ist jetzt wirklich der letzte Beweis dafür, dass das nicht stimmt, ist es uns wichtig, auch zu signalisieren, dass wir uns da damit auseinandersetzen wollen, dass, ja, eben wie gesagt, dass das betroffen macht und wir das wollen ernst nehmen. Wir tun aber gerade schon eingrenzen. Es ist jetzt gerade ein paar Stunden, nachdem die Studie vorgestellt worden ist. Wir können da keine fundierte Auseinandersetzung damit leisten. Wir haben, das sind über 800 Seiten. Wir haben das jetzt nicht im Detail gelesen. Wir stützen uns auf eine Zusammenfassung, weil das PDF abzurufen ist. Und forumstudie.de tun wir auch verlinken. Und genau, es ist jetzt einfach ein erstes Gespräch zu dem Thema, wo wir das thematisieren wollen. Ich habe gar nicht gesagt, wer da mit mir sitzt. Da ist der Thorsten Dietz von Fokus Theologie. Hallo Thorsten.
Hallo Evelyn.
Und Jana Horstmann vom RefLab. Hallo Jana.
Hallo.
Ja, wie ist es euch gegangen? Ihr seid beide aus Deutschland, wo ihr jetzt die Präsentation für die Studie gesehen habt. Ich als Schweizerin kann da sagen, ah ja, das betrifft mich jetzt noch nicht ganz direkt. Wie geht es euch damit? Wie geht es euch heute?
Ja, das ist ja quasi die ähnliche Reaktion wie die evangelische Kirche nach der Studie der katholischen Kirche. Dieses, es betrifft mich nicht, also muss ich mir auch keine Gedanken dazu machen. Und ich glaube, da wurden wir eben jetzt alle Lügen gestraft. Natürlich betrifft es uns und es betrifft uns eben auch vermutlich viel mehr, als wir gedacht hätten und als wir uns vielleicht auch gewünscht hätten. Und damit jetzt eindeutig die Notwendigkeit, sich damit wirklich auseinanderzusetzen und zu schauen, was machen wir jetzt damit, wie gehen wir damit um, wie schaffen wir Möglichkeiten, da weiter Aufdeckungsarbeit auch leisten zu können, auf was muss man schauen in Bezug auf die Strukturen, auf die kirchlichen Strukturen, was sind die Punkte auch aus dieser Studie, an denen wir jetzt dran sein müssen.
Ja, und meine erste Reaktion ist schon auch, ich bin da sehr niedergeschmettert und ernüchtert und es ist auch demoralisierend, weil Kirche, es ist ja von der Kirche finanziert und gewollt und in Auftrag gegeben, das Ergebnis ist sehr ernüchternd, so dieses Bild, was evangelische Kirche von sich hatte, irgendwie eine bessere Kirche zu sein als die katholische im Umgang mit solchen Fragen, das ist völlig hinfällig, davon kann keine Rede mehr sein und das muss man erstmal ernst nehmen, ohne jede Form der Apologetik.
Würdest du uns die Eckdaten kurz zusammenfassen, was da rausgekommen ist?
Also es geht ja um sehr viele Materialien, sehr viele Daten. Eckdaten ist jetzt schwierig. Es wurde angekündigt als die erste zusammenfassende Studie über Fälle sexualisierter Gewalt in Kirche und Diakonie. Alle 20 Landeskirchen haben sich beteiligt, vor allem auch Diakonie, die in Deutschland ja riesig ist.
Sag du kurz für die Schweizer Zuhörenden erklären, Diakonie, was bedeutet das?
Das diakonische Werk in Deutschland ist ein Zusammenschluss von sehr, sehr vielen sozial, diakonisch, karitativ tätigen Unternehmen. Es ist quasi der größte Arbeitgeber in Deutschland, neben dem katholischen Pendant der Caritas. 350 Krankenhäuser allein werden getragen, so von diakonischen Werken. Sehr, sehr, also hunderttausende Mitarbeiter, das ist sehr viel größer als in der Schweiz.
Und die Studie hat das Fall untersucht, sowohl in Gemeinden als auch eben so diakonische Einrichtungen.
Genau, auch Kinderheime und soziale Einrichtungen und das ganze Spektrum wurde untersucht. Und da fangen die Probleme schon an. Man hat ja gehofft, jetzt erstmal einen umfassenden Überblick zu bekommen. Wie ist die Situation? Wie ist die Lage? Naja, es wird viel geboten, aber es hat sich bald auch gezeigt, Kirche hat sich schwer getan, zum Beispiel flächendeckend Personalakten zur Verfügung zu stellen. Die katholische Kirche in Deutschland hat vor Jahren diese MHG-Studie veröffentlicht. Jetzt sieht man, 5 Jahre später gibt es eine evangelische Studie. Die ist weniger umfassend, die ist weniger umfangreich. Im Grunde, also man sagte bei der katholischen Studie, die Spitze des Eisbergs ist erst sichtbar geworden, weil die dokumentierten Fälle in Personalakten und innerkirchlichen Verzeichnissen, die wurde ausgewertet, bei der evangelischen Kirche viel weniger zu vollständig, sodass man nur von der Spitze des Eisbergs reden kann.
Es ist aber auch klar geworden, auch bei der Präsentation von der Studie, dass es nicht primär um Zahlen geht, sondern darum eben die Betroffenen zu Wort kommen.
Genau, das ist das Besondere an der Studie. Sie arbeitet qualitativ und sie hat ausführlich Betroffenen Raum gegeben. Sie konnten ausführlich eine Evaluation vornehmen, wie sie Kirche erlebt haben, wie sie den Prozess erlebt haben. Das ist sicher eine Stärke der Studie, dass die Kirche sich diese Außenwahrnehmung hier zumutet. Ja, und natürlich, es ist eine ganz notwendige Zumutung, die dabei zustande kommt.
Was ist dir, Jana, am meisten aufgefallen beim Lesen von dieser Studienzusammenfassung?
Ich glaube, das, was Thorsten gerade schon erwähnt hat, also dass einfach diese qualitativen Interviews mit den Betroffenen geführt wurden. Wir haben vorhin in der Pressekonferenz auch die Stimme einer der Sprecherinnen der Betroffenen gehört, die sich zum Beispiel auch ganz klar geäußert hat und gesagt hat, es geht um Aufdeckung. Die Aufdeckung ist der Punkt, den wir noch weiter in Angriff nehmen müssen. Das, was du gesagt hast, Thorsten, es ist die Spitze der Spitze des Eisbergs. Und wir müssen daran arbeiten, dass noch mehr von diesem Eisberg, von dem, was irgendwie da ist, auch sichtbar gemacht wird und den Betroffenen eine Stimme zu geben. Und eben noch nicht diesen Schritt zu gehen, das Ganze sofort aufarbeiten zu wollen und jetzt die nächsten Maßnahmen zu ergreifen, sondern erstmal zu schauen, wie können wir auch die Missbrauchsfälle, auch das, was strukturell bedingt ist, ans Tageslicht bringen? Wie können wir das, was jetzt noch die Dunkelziffer ist oder die Dunkelzahl ist, das, was bisher noch nicht in dieser Studie berücksichtigt wurde, auch nochmal deutlich machen und eben aufdecken können? Und das fand ich sehr eindrücklich von der Sprecherin der Betroffenen, da wirklich zu sagen, es geht noch nicht darum, irgendwas aufzuarbeiten, sondern es geht darum, erstmal zu zeigen, was alles passiert und passiert ist und eine Sichtbarkeit zu schaffen und eine Wahrnehmung. Und auch dieser Aspekt, der kam auch wurde auch angesprochen, dass den Aussagen der Betroffenen erstmal Raum gegeben wird und nicht direkt so eine Abwehrhaltung eingenommen wird, wie ja, das betrifft uns ja nicht oder wir gehören nicht dazu oder das ist nicht unsere Kirche, in der sowas passiert. Also von vielen sofort so ein Rechtfertigungsmodus oder so einen abwertenden Modus einzunehmen, zu sagen, so das gehört nicht zu mir, das passt nicht zu meiner Kirche, zu einer Institution, mit der ich sehr identifiziert bin. Und da erstmal einen Schritt zurückzunehmen und zu überlegen, warum haben wir so oft diese Haltung, warum nehmen wir die überhaupt ein? Und dann eben zu sagen, so nee, da sind Menschen, denen ist etwas ganz, ganz Schlimmes widerfahren, was auch strukturell bedingt ist. Nicht immer, aber in vielen Fällen auch. Und dem einen Wert zu geben.
Da hat ja gerade durch die Aufdeckung angesprochen und da sieht man ja jetzt, dass Kirche keine gute Falle gemacht hat.
Ja, also was doch extrem ernüchternd ist, ist das klare Ergebnis. Bis 2018 hat die EKD weitgehend versucht, das Thema zu ignorieren. Seit 2010 war es in Deutschland ein großes Thema, weil in der katholischen Kirche sehr viel aufgebrochen ist. Aber es war von Anfang an die evangelische Linie zu sagen, naja, die katholische Kirche hat das Zölibat und sie hat diese Priester mit ihrem besonderen Nimbus und sie hat diese Bischöfe, die alles verschleiern und dieses überhöhte Selbstbild von sich selbst. Wir Evangelischen, bei uns sind Verheiratete, wir haben viele Pfarrerinnen, wir haben auch nicht dieses Machtgehabe, wir sind progressiv, wir haben auch keine verklemmte Sexualmoral, wir haben diese ganzen Risikofaktoren nicht. Also Einzelfälle, tragische Einzelfälle räumen wir ein, aber das ist es dann auch. Das war eine Lebenslüge, das war auch Irreführung, man hat sich selbst irregeführt, auch die Öffentlichkeit. Das Hauptergebnis ist diese riesige Diskriminierung Diskrepanz zwischen einem idealisierten Selbstverständnis der Kirche bis in jüngste Zeit und den tatsächlichen Befunden, die allmählich sichtbar werden.
Also zum Beispiel eben, dass sehr viele Pfarrpersonen unter den Tätern sind. Man muss da nicht gendern, hast du vorher gesagt. Über 99% sind Täter. Vielleicht gleich noch die Zahlen, die in der Studie vorkommen. Es sind über 1200 Beschuldigte aus diesen Stichproben, die man Personalakten hatte, und über 2200 betroffene Fälle. Es handelt sich sehr viel um Pfarrpersonen. Bei der Hälfte von der Beschuldigten, sehr viele davon sind verheiratet gewesen. Und die Betroffenen sind in der Regel sehr jung gewesen, wo ihnen etwas angetan worden ist. Die ersten Taten im Schnitt im Alter von 11. Also es ist wirklich schockierend, was da rauskommt.
Ja.
Auch sehr viel, das ist mir auch noch aufgefallen, sehr viele männliche Opfer, beziehungsweise Opfer, jetzt komme ich gerade in das Wording, das man nicht verwenden sollte, sehr viele männliche Betroffene. In den diakonischen Anstalten sind es über 80%, über das Ganze etwa 2/3. Schon speziell, also schockierende Zahlen.
Ja, genau. Und man wird das nach und nach aufarbeiten müssen. Also es gibt diese Fälle, von denen man länger weiß, dass etwa frühere Heime oft Orte waren, wo systematischer und grausamer Missbrauch stattgefunden hat, oft an Jungs auch, in diakonischen Werken, in kirchlichen Einrichtungen. Aber die Studie zeigt auch, das Pfarrhaus zum Beispiel ist sehr häufig ein Ort des Übergriffs, aber auch kirchliche Jugendarbeit, kirchliche Freizeiten, so, also es ist ein viel breites Spektrum und Bild. Und das Traurige ist ja, also man kann sich immer hineinflüchten in die Logik, ja, Täter gibt's überall, wie viel verleugnet und vertuscht und verdrängt wurde. Das ist eigentlich das Dramatische.
Und die Schwierigkeit bei dem allen ist ja eigentlich auch, dass gerade das besonders Räume von Sicherheit sein sollten. Also nicht nur das Pfarrhaus, sondern natürlich auch Jugendfreizeiten, Jugendarbeit, all diese Kontexte, auch Heimkontexte, das sollten ja Orte sein, in dem vermeintlich Vertrauen herrscht, in dem es heute benannte Safe Spaces gibt, in dem die Menschen sich sicher fühlen und sich aufgehoben fühlen, und dass dieses vermeintliche Sicherheitsgefühl, dieses Vertrauen eben ganz häufig missbräuchlich genutzt wird. Und das ist ja eigentlich so die Ambivalenz und auch ja das so Schlimme dabei, wie ich finde. Also das macht mich persönlich total betroffen, weil das ja nicht immer, aber auch Orte des Glaubens sind und Orte des Vertrauens und Orte, wo die Menschen so sein können, wie sie sind und wo sie sich aufgehoben fühlen sollen.
Es ist eine Pervertierung von dem Raum. Das ist mir auch aufgefallen, das Paradox. Und auch sie stellen in der Studie so einen Dreischritt Verlockung, Täuschung und Enttäuschung raus. Also das ist wirklich die Attraktivität von so einem Bereich, von so einer Gemeinschaft, wo man sich zugehörig fühlt, wo man sich wohl und sicher fühlt, tatsächlich auch dazu führt, dass so Taten nicht nur passieren können, sondern sogar begünstigt werden, wenn Personen das ausnützen, ja.
Ja, und das ist das Schlimme. Kirche war als Arbeitgeber höchst attraktiv für potenzielle Gewalttäter, weil man in der Kirche in eine Position kam, wo man großes Vorschussvertrauen genossen hat, leichten, unkontrollierten Zugang zu vulnerablen Menschen bekommen hat und eine Kultur, die frei von Verdachtsmomenten war. Man hat nicht darüber geredet. Man hatte von sich selbst ein extrem positives Bild. Für Täter war das offensichtlich wahnsinnig attraktiv, im Schutzraum einer solchen Organisation tätig zu sein.
Und da sind wir jetzt wirklich auch bei den strukturellen Merkmalen schon angekommen in der Diskussion, wo es eben überhaupt keinen Unterschied macht, befindet man sich jetzt in der Schweiz oder in Deutschland oder irgendwo, wo so Gemeinschaften betroffen sind von sexueller Gewalt. Was sind andere Resultate noch, die rausgekommen sind, wo wir auch davon lernen können? Als Angestellte von der evangelischen Kirche, als Pfarrerin in deinem Fall, Jana, als vielleicht agende Pfarrperson in meinem Fall.
Die Studie ist ja darin sehr mutig, oder was heißt mutig, also berechtigt, dass sie theologische Probleme anspricht. Mhm. Sie sagt, die Kirche hat theologische Probleme. Sie hat ein Denken, wo ständig Schuld und Vergebung im Zentrum steht und ist dann aber gar nicht in der Lage, wenn Menschen ihr Vorwürfe machen, wirkliche Verbrechen vorwerfen, das sich auch mal als Beschuldigte zu sehen, ohne sofort von Vergebung und Versöhnung zu reden. Also Betroffene oder Opfer besagen, es war extrem unangenehm, dass wir ständig Seelsorge angeboten bekommen haben, zu Traumatisierten erklärt worden sind und schnell das Angebot war, der Täter will sich entschuldigen, wir können da Mediation und so. Nein, darum geht es nicht. Die Kirche war nicht in der Lage, die Sache untheologisch und nicht geistlich verquakt einfach auch mal als ein Ort des Verbrechens sich wahrzunehmen, wofür man gerade stehen muss.
Ich finde das auch spannend in Kombination mit der Rolle der Pfarrpersonen in der Kirche, weil ich gerade so über das Bild des Hirten nachgedacht habe. Und dann ist es ja auch, wenn wir diese Metapher jetzt mal nutzen, wenn die Pfarrperson der Hirte ist und sich einem Schäfchen etwas tut oder einem Schäfchen Böses angetan wird, dann kommt diese Person ja nie aus dieser Hirtenrolle raus, sondern bleibt immer der, jetzt mal patriarchal gesprochen, der väterliche Hirte, der väterliche Pastor, der sich darum kümmert, hat immer diese seelsorgliche Position, wie du es gerade angesprochen hast, Thorsten. Und das, finde ich, lässt sich so ein bisschen auf die Position der Kirche in Anführungszeichen übertragen. Eben immer auch dieses so ein bisschen paternalistische, von oben herabkommende, ich kann dir Seelsorge anbieten, du kannst aber doch mit jemandem von uns reden. Und das ist natürlich überhaupt gar keine Kommunikation dann auf Augenhöhe. Und das nimmt ja auch das Leid der Betroffenen überhaupt gar nicht ernst. Und dass wir quasi immer noch die strukturbedingt in solchen, ja, solche Personen mit so viel Macht und auch mit solchen Gemeindestrukturen irgendwie die Pfarrpersonen immer noch so ausgebildet werden, dass sie eben so viel Macht haben können, das zeigt ja auch, dass dieses Problem, was da war, vielleicht auch noch immer weitergetragen wird.
Und es schiebt auch die Verantwortung der Betroffenen zu, oder? Es geht um persönliche Aufarbeitung und es geht nicht um Konsequenzen für die Täterschaft. Hm.
Ja, und Täter haben immer Mitleid genossen, Unterstützung und man will ja nicht unbarmherzig sein. Also man hatte immer religiöse Kategorien, die irgendwo ihren Sinn haben. Aber in diesem Zusammenhang, wo man selbst der Täterort war, waren sie völlig deplatziert.
Was hat die ganze Geschichte, wenn wir jetzt auf Täter schauen, für einen Zusammenhang mit dem Sexualitätsverständnis innerhalb der evangelischen Kirche?
Die Ergebnisse sind sehr spannend, weil deutlich geworden ist, also Betroffene sagen, es ist in der evangelischen Kirche so völlig verrückt, es oszilliert zwischen Tabuisierung und Entgrenzung. Es gibt kirchliche Gruppen, die im Grunde parallel zu katholisch-konservativen Kreisen Sexualität schnell mit Sünde identifizieren und da sehr repressiv sind, kein Sex vor der Ehe und so weiter. Und es gibt Gruppen, die sehr stolz sind auf ihre Progressivität, auf ihre Entspanntheit, auf ihre Freizügigkeit. Beide Gruppierungen waren anfällig für Täter. Beide, und zwar mit unterschiedlichen Logiken, bei den einen konnte die Verschämtheit und das autoritäre Gehabe auch der Sexualethik dazu führen, dass Betroffene sich nicht mal getraut haben anzusprechen, was ihnen angetan wurde. So bei anderen, also in sehr progressiven liberalen Gruppen, kam es zu Übergriffen mit einer ganz anderen Logik, wo man sagte, wir sind ja modern, wir sind ja progressiv, bisschen knutschen, bisschen knuddeln, da ist ja wohl nichts dabei, du wirst ja jetzt hier wohl nicht verklemmt sein und so. Also wo man konservative und liberale Logiken ausnutzen konnte, Menschen in etwas hineinzuziehen, was diese eigentlich nicht wollten.
Vielleicht hat die Verklemmtheit oder auch die Entgrenztheit auch dazu geführt, dass man gar nicht gewusst hat, wie geht man denn kompetent damit um, wenn so jemand kommt und bei einer teilweise sehr kurz, nachdem das passiert ist. Und dann wird vielleicht ablehnend reagiert, es wird einem nicht geglaubt und das wirft nachher die eigene Aufarbeitung auch wieder zurück, dass sich Leute nachher vielleicht 20, 30, 40 Jahre später nochmal melden und nachher aber offenbar immer noch so inkompetent damit umgegangen wird. Gibt es da keine Bestrebungen, da mehr Kompetenz zu schaffen im Umgang, für wenn jemand kommt und einem berichtet, was da passiert ist?
Naja, in jüngster Zeit erst. Also der Kompetenzrückstand der Kirchen ist schon dramatisch, finde ich. Das ist ja ein Thema, was ab den 90er Jahren in der Öffentlichkeit intensiv thematisiert wurde. So, da lief ganz viel Veröffentlichung. Ich selbst war 2000 bis 2005 Vikarpfarrer. Das war kein Thema. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass da irgendeine Sensibilisierung stattfand. Im Grunde gab es die Überzeugung, wenn wir die richtige Ethik haben und gute Seelsorgende sind, dann wird das doch kein Problem sein. So, und diese Inkompetenz, nicht auf Strukturen zu schauen, auf systemische Zusammenhänge, die täterfreundlich und mit missbrauchsanfällig machen und zu glauben, die richtige Lehre und die richtige Herzenshaltung oder so hilft etwas, das war große Naivität, große Blauäugigkeit, die hat man sich viel zu lange gegönnt, EKD-weit bis vor wenigen Jahren letztlich. Ne? Und da muss man höchste Zeit, dass man da dran geht.
Es erinnert mich an eine Schulung, die wir vor einem Jahr hatten, da bei unserer Arbeitsstelle im Umgang mit Grenzverletzungen, beziehungsweise eben, dass man überhaupt diskutiert hat darüber, was ist schon eine Grenzverletzung, was empfinden Leute in dieser Gruppe jetzt als Grenzverletzung, wie sind auch die Wahrnehmungen unterschiedlich und es gibt da Schutzkonzepte. Ich habe vorher auch schnell geschaut bei der Evangelischen Kirche in der Schweiz, da gibt es auch so Schutzkonzepte, Handreichungen und so weiter im Umgang. Und wir haben auch darüber diskutiert vorher, was bringen denn so Konzepte? Es muss wieder, also es ist wichtig, dass es die Konzepte gibt. Es ist auch ein wichtiges Signal, dass man das nicht duldet, so Grenzüberschreitungen. Auch, dass es Räume gibt, wo man über so Sachen diskutiert. Aber schlussendlich braucht es auch den Sprung in die Kultur von einem Unternehmen, von einer Kirche, von einer Gemeinschaft.
Ich denke, das ist auch sehr wichtig. Also das ist ja die Rückmeldung der Menschen, denen das angetan wurde, dass sie sagen, Kirche hat ein Selbstbild der Selbstüberhöhung. Man sieht sich als der Ort von Geborgenheit und Sicherheit. Und dieses Bild einer guten Gemeinschaft führt dazu, dass Konfliktvermeidung irgendwo immer das Vorzeichen ist, man will sich nichts Böses und keiner fährt dem anderen an die Karren. So, man will im Grunde keine Verdachtsmomente sehen. Man hat immer so einen geschönten Filter bei der Selbstwahrnehmung auf Kosten vulnerabler Menschen. So, denn bei vielen Fällen ist es ja nicht sofort die extreme Tat, es sind viele Übergänge und dass man bei diesen vielen Übergängen der anzüglichen Bemerkung oder des übergriffigen Verhaltens nicht wach ist und nicht das anspricht. So eine Kultur, wo Dinge angesprochen werden, die noch längst nicht justiziabel sind oder so, das bräuchte man eigentlich. Denn wenn das alles geht, wenn Menschen damit durchkommen, werden sie irgendwann auch Grenzen des wirklich extrem Bösen auch überschreiten, weil sie merken, es geht ja, hier kann mir nichts passieren, hier bin ich sicher.
Ja, und ich glaube, damit steht sich die Kirche auch immer so ein bisschen selber im Weg, weil eben auf der einen Seite, wie du es gerade gesagt hast, begünstigen diese Strukturen, dass sich Menschen eben, die das ausnutzen, in diesen Strukturen wohlfühlen. Auf der anderen Seite ist eben diese seelsorgliche Haltung da und auch dieses Bedürfnis so, wir wollen es doch eigentlich richtig machen und wir wollen doch allen Menschen irgendwie einen Raum und einen Ort hier geben. Und das führt eben dazu, dass diese Grenzen, wo wir über Grenzverletzungsschulungen gesprochen haben, diese Grenzen eben sehr, sehr schwammig werden. Und da fehlt dann meines Erachtens nach auch eine klare Haltung, eine klare Kante, eine klare Haltung zu Bereichen, in denen es wirklich eben grenzverletzend wird. Und wenn es darüber hinausgeht, dass das dann auch kein Ort mehr ist, wo das geduldet wird oder wo das überhaupt vertuscht werden kann. Und du hast die Grenzverletzungsschulungen angesprochen. Ich habe in meiner Zeit des Vikariats, in meiner Ausbildung zur Pfarrerin schon mehr erlebt. Ich habe die ein bisschen nach Thorsten gemacht. dass das schon auch thematisiert wurde, also in der Ausbildung. Es gibt auch in Deutschland Schutzkonzepte und Abläufe, die eingehalten werden und Ähnliches. Gleichzeitig muss ich sagen, dass es natürlich für die Größe der Kirche, der einzelnen Landeskirchen oder auch der EKD verhältnismäßig immer noch sehr wenig oder sehr klein ist, wenn man einfach mal sieht, wie viele Menschen für die einzelnen Landeskirchen oder auch für die EKD, für die Diakonie arbeiten. Du hast es gesagt, Thorsten, es ist einfach der größte Arbeitgeber Deutschlands. Dann sind gefühlt diese Schutzkonzepte vielleicht immer noch zu wenig oder das, was da gemacht wird, auch erst in den letzten 10, 15 Jahren, 20 Jahren vielleicht. Und auf der anderen Seite gibt es eben immer noch strukturelle Dinge, die so sind, wie sie vor 20, vor 30, vor 40 Jahren waren, die sich nicht verändert haben, die eben genau das, was du gesagt hast, nach wie vor begünstigen. Also auch wenn ich in meiner Ausbildung zur Pfarrperson mehrere Schulungen zu Grenzverletzungen und Ähnliches hatte, werde ich trotzdem noch als Pfarrperson ausgebildet, die mit unglaublich viel Macht ausgestattet ist. Und die, wenn ich es wollen würde, sehr viel von ihrer Macht auch missbräuchlich nutzen könnte. So. muss man auch einfach ehrlich sagen.
Dass dort so eine Hierarchie besteht oder eine Autorität, die also auch spirituell, oder, begründet ist, aber auch de facto in der Kirchengemeinde, wer sagen hat, ist klar.
Genau, zumindest kann es klar sein. Es ist natürlich auch immer eine, das ist eben auch das Problem, was du sagst. Es hängt auch an den Personen. Also wenn dann eine Person ist, die vielleicht auch, um das Wort zu benutzen, so ein bisschen narzisstisch veranlagt ist oder sehr charismatisch ist, sehr viel Ausstrahlung hat, dass sie dann eben auch sehr schnell in der Möglichkeit, die Möglichkeit hat, das eben die eigene Macht zu missbrauchlich zu verwenden und sehr viele Menschen um sich scharen kann, Vertrauensverhältnisse ausnutzen kann und ähnliches. Die Macht oder das hierarchische System ist gegeben. Natürlich muss das nicht so sein und es ist ja auch mittlerweile zum Glück in vielen Fällen nicht mehr so, aber es kann strukturell gesehen immer noch so sein und da wird meines Erachtens nach zu wenig dagegen getan.
Es kommt gerade morgen ein Folge vom Podcast Holy Embodied raus, wo es um das geht, um Cure the Church, wo es darum geht, was begünstigt das, dass Leute auch so kippen in die Macht, in den Machtmissbrauch und wie kann eine Gemeinschaft damit umgehen. Die tun wir euch dann auch verlinken.
Und eine Sache, die ich dann auch nochmal erschütternd fand, so am Ende heißt es Prävention, Intervention. In nahezu allen untersuchten Fällen von sexualisierter Gewalt ist der Ausgangspunkt für die Thematisierung des Falls das Engagement der Betroffenen gewesen. In den untersuchten Fällen fand sich kaum eine proaktive Beschäftigung der Kirche mit Hinweisen auf sexualisierte Gewalt. So, und das ist natürlich absolut dramatisch. Das ist diese völlige Unterschätzung dieses Themas bis heute. Heute nichts zerstört kirchliche Glaubwürdigkeit so sehr wie das Wissen, da kommen solche Dinge vor und die kümmern sich nicht darum, die gehen dem nicht nach, die tun nicht alles, dass es bei ihnen wirklich sicher wird. Das ist dramatisch und da brauchen wir einen völligen Kulturwechsel. Diese Fragen sind wichtiger als alles andere, was wir machen. Findet so viel in Kirche statt, nicht? Aber wenn es dann heißt, ja, wir haben jetzt nicht die Personalressourcen, dass wir dem auch wirklich nachgehen, dann hat man nicht verstanden, wie sehr das die Glaubwürdigkeit von Kirche beschädigt.
Wir haben jetzt viel über die Studie und über die EKD und die Vorfälle in Deutschland gesprochen. Evelyn, wie nimmst du das jetzt für dich so wahr, als vielleicht angehende Pfarrerin der evangelischen Kirche in der Schweiz und auch als Journalistin ein Stück weit? Was für ein Gefühl hast du so dazu?
Es ist, glaube ich, tatsächlich bei mir, also ich muss das zugeben, ich habe wirklich auch zu denen gehört, die sagen, ja, das ist ein katholisches Problem. Also ich weiss natürlich, dass ich jedem Verein, jedem Sportverein, jedem Fitnesscenter, jedem Chor kann statistisch gesehen sexuelle Übergriffe geben und möchte auch sensibel sein auf das. Es hat mich schon jetzt auch nochmal, auch das Zitat, das du zuletzt vorgelesen hast, Thorsten, auch nochmal aufgerüttelt, herzuschauen, wo sehe ich etwas, wo ich verdächtig finde. Also jetzt nicht, um Leute anzuschwärzen, aber um wirklich auch den Betroffenen zur Seite stehen und auch mich getrauen, etwas zu sagen. Ja, das fährt mir ein und ich möchte wirklich dann auch in Ruhe nochmal die Studienergebnisse anschauen, auch im Hinblick auf die strukturelle und systemische, was da drinnen passiert, weil es da ja schon auch Parallelen gibt. Also was wir jetzt noch nicht darüber geredet haben, ist die Heterogenität von den Landeskirchen in Deutschland, die wir ja in der Schweiz genauso haben, wo es in Deutschland sich zum Beispiel so auswirkt, dass die Anerkennungszahlungen an Betroffene sehr unterschiedlich hoch sind, wenn überhaupt in den verschiedenen Landeskirchen. Das ist auch eine der Forderungen von dem Beteiligungsforum, dass das vereinheitlicht wird. Und das ist ja bei uns auch so. Also wenn ich jetzt möchte nach dem Podcast eine Anlaufstelle angeben, zum Beispiel, wo man sich herwenden kann, dann müsste ich wahrscheinlich 26 Websites von Landeskirchen durchschauen. Und das ist, also wenn ich überhaupt wollen, eine kirchliche Anlaufstelle, das ist ja dann auch schon wieder die Frage, angeben. Also ja, das sind schon so Learnings, wo ich denke, müssen wir unbedingt auch da ernst nehmen. Und schauen gerade auch als Angestellte von der Landeskirchen, wie gehen wir da damit um und was können wir dazu beitragen. Auch als RefLab übrigens zur Aufdeckung von solchen Fällen, zur Schaffung von einer Kultur, wo klar ist, dass das nicht duldet wird. Ja. Ja, und es macht mich einfach wirklich auch betroffen, was da passiert ist, wie viele Tausende von Leuten da Schlimmes angetan worden ist. Teilweise auch im Namen von einem Glauben, der mir auch wichtig ist, das ist wirklich ganz schlimm.
Und man kann ja immer noch sagen, die meisten Pfarrpersonen waren keine TäterInnen, aber diese meisten waren auch immer sehr froh, wenn sie mit dem Thema nicht in Berührung kamen. Also diese Schuld des Bagatellisierens, des sich möglichst wegduckens und da nicht allzu tief reingezogen werden, das muss an ein kollektives Ende kommen. Da müssen, denke ich, alle aufwachen und sich auch ganz grundsätzliche Fragen stellen. Also ich denke schon, so etwas wie ein Ende der Pfarrherrlichkeit auf allen Ebenen sollten wir viel ernsthafter diskutieren. Dieser Beruf hat erhebliche Schattenseiten auch gehabt mit seiner Dominanz, spirituell, theologisch, dem ganzen Machtgefüge. Da müssen wir, glaube ich, sehr grundsätzlich drüber reden.
Hat er nach wie vor, wie ich finde. Also da sind wir noch ganz weit vorne auf dem Weg hin zu einer Veränderung der Pfarrherrlichkeit oder auch der Pfarrwirklichkeit, wie man sich selbst auch als Pfarrperson versteht. Und auch natürlich auch ein großes Thema. Viele von den Betroffenen waren Ehrenamtliche oder Leute, die eben, wie Evelyn, du das schon gesagt hast, die sich engagiert haben in dem Kontext. Auch was bedeutet das nochmal für unsere Arbeit mit Ehrenamtlichen, mit Menschen, um die wir uns eigentlich kümmern sollten, sozusagen, die sich in einem Vertrauenskontext für die Institution Kirche engagiert haben.
Und insofern, also ich bin ja hier neu in der Schweiz und so, wird aber grundsätzlich jedem raten, auf keinen Fall, wie die EKD lange sagen, ja, bei uns kann es aber nicht so schlimm sein. So, also kann es einfach nicht sein. Man kann, wenn man alles geguckt hat und es ist nicht schlimm, dann kann man sehr erleichtert aufatmen, aber man sollte das sehr ernst nehmen, dass sich das durch alle religiösen Gruppierungen und auch Richtungen zieht, von sehr liberal bis sehr fromm. Es gibt da keine Position oder keine Struktur, wo man denken dürfte, ja, aber bei uns kann das ja jetzt nicht wirklich passieren oder so. Doch überall. Und gerade wir als ChristInnen sollten das doch wissen. Das ist doch das, was Sündenlehre war, dass alle immer schon überall gefährdet sind. So, und das sehen wir und das bekommen wir jetzt gespiegelt und haben es lange verdrängt.
Ziehen wir da mal einen Schlussstrich unter die aktuelle Diskussion. Danke vielmals, Jana und Thorsten, für spontane Mitreden über das. Wir verlinken euch ganz viele Sachen, verlinken, die ihr weiterlesen könnt. In den Notizen zu dieser Podcast-Folge zum einen natürlich die Website von dieser Forumstudie, wo es eine Zusammenfassung gibt, als PDF, die man herunterladen kann. Zum anderen auch Anlaufstellen, wo ihr euch herwenden könnt, falls euch so etwas passiert ist oder falls ihr von so etwas wisst, von einem Missbrauch. Und werdet in der nächsten Zeit auch dranbleiben an dem Thema. Und freut uns auch von euch zu hören. Schreibt uns sehr gerne E-Mails und Kommentare dazu, was das bei euch ausgelöst hat, was ihr darüber denkt. Wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören und auch mit euch ins Gespräch zu kommen über das schwierige Thema. Tschüss zusammen.
Ciao.